The end of our last session, we came to the end of stage 9 of our pilgrimage.
Am Ende unserer vorigen Lehreinheit kamen wir zum Ende der 9. Phase unserer Pilgerreise. In dieser 9. Phase ging es um das, was Gott für den alten Menschen vorsieht, nämlich die Exekution. In der letzten Lehreinheit beschäftigten wir uns damit, wie dies im Alltag praktisch umzusetzen sei. Ich sagte, es geht dabei um zwei grundlegende Dinge. Erstens das richtige Wollen und zweitens uns und unsere Körperglieder, Gott als Instrumente oder Waffen der Gerechtigkeit hingeben. Nun folgt die letzte Phase dieser Reise, bevor wir dann mit Römer 8 zum Ende kommen. Diese letzte Phase ist Römer 7. Es ist meiner Meinung, meiner Beobachtung und meiner Erfahrung nach die schwierigste Phase, die wir durchlaufen müssen. Ich dachte immer, Paulus hätte diese Thematik des Gesetzes, mit der sich Römer 7 befasst, an die falsche Stelle gesetzt. Ich war der Meinung, wir hätten mit dem Gesetz zu tun, bevor wir uns bekehren. Danach gehe uns das Gesetz nichts mehr an. Aber meine Beobachtung und meine Erfahrung haben mir gezeigt, dass das nicht stimmt. Nachdem wir uns bekehrt haben, nachdem wir vom alten Menschen befreit worden sind, werden wir direkt mit dieser ungemein wichtigen Frage konfrontiert: Welchen Stellenwert hat das Gesetz? Welche Haltung habe ich zum Gesetz? Ich lese nicht viel zeitgenössische Literatur, aber ich kenne kein christliches Lehrwerk, das sich direkt mit dieser Frage konfrontieren und beschäftigen würde. Wenn es eins gibt, dann kenne ich es nicht. Aufgrund meines philosophischen Hintergrunds hat mich dieses Thema, seit ich mich bekehrte und seit ich anfing, im Neuen Testament zu lesen, stets interessiert. Ich denke, mir wurde klar, dass hier ein Problem vorliegt, das gelöst werden muss, wenn das christliche Leben funktionieren soll. Ich würde sagen, dass sich die Mehrheit aller Christen, die ich kenne, mit denen ich reise und denen ich begegne, und es gibt zweifellos viele Ausnahmen, dessen gar nicht bewusst sind, dass hier überhaupt ein Problem vorliegt, geschweige denn, wie die Lösung dazu aussieht. In meiner Grundlagenserie führe ich als Beispiel einen Mann an, der mit Bauchschmerzen zum Arzt geht, und der Arzt untersucht ihn und sagt: Ich denke, Sie haben eine Entzündung des Appendix. Und der Mann erwidert: Bis heute wusste ich gar nicht, dass ich einen Appendix habe und dass ich die auch noch entzünden kann. Nun, mit vielen Christen ist es genauso. Sie haben ein Problem, sie haben Schmerzen, sie gehen zum Wort Gottes und das Wort Gottes sagt ihnen: Dein Problem ist deine falsche Haltung zum Gesetz. Und der Christ antwortet: Ich wusste gar nicht, dass es dieses Problem überhaupt gibt. Das ist das erste Mal, dass ich davon höre. Deshalb werden wir mit der Hilfe Gottes dem 7. Kapitel des Römerbriefs 4 Lehreinheiten widmen. Ich bete um Gnade für mich und für euch, dass wir dieses Kapitel klar verstehen, während wir es durcharbeiten. Ich denke, es ist nicht leicht, aber ich denke auch, mit der Gnade Gottes wird es gelingen. In dieser Lehreinheit konzentrieren wir uns auf die ersten 6 Verse von Römer 7. Paulus stellt hier einen recht komplizierten Vergleich mit der Ehe an, um zu erklären, dass wir vom Gesetz befreit sind und damit die Freiheit haben, anders zu leben. Ich lese die Passage und versuche sie dann auszulegen. Oder wisst ihr nicht, Brüder? Mir ist aufgefallen, dass Paulus diese Formulierung vielleicht ein halbes Dutzend Mal verwendet, wenn er an Christen schreibt, und mein etwas zynischer Kommentar dazu lautet, dass es die heutigen Christen meistens tatsächlich nicht wissen. Oder wisst ihr nicht, Brüder? Denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen. Und es heißt hier nicht Gesetz, sondern das Gesetz des Mose, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Wenn man unter dem Gesetz ist, kann man ihm nur durch den Tod entkommen. Das Gesetz ist eine lebenslange Verpflichtung. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. Paulus zieht hier also den Vergleich mit der Ehe. Ich lese noch weiter und ich versuche dann es zu erklären. So wird sie nun, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, so dass sie keine Ehebrecherin ist, obwohl sie einem anderen Mann zu eigen wird. So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um einem anderen zu eigen zu werden, ihm, der aus den Toten auferweckt wurde, damit wir für Gott Frucht brächten. Denn als wir im Fleisch waren, und ihr erinnert euch an die spezielle Bedeutung des Wortes Fleisch, wirkten die sündhaften Leidenschaften, die durch das Gesetz erregt wurden. Beachtet diese Aussage. In unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz frei geworden. Wovon sind wir frei geworden? Von dem Gesetz. Da wir dem gestorben sind, wodurch wir festgehalten wurden, so dass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Soweit dieser Vergleich. Nun versuche ich dies auszulegen. Halten wir zunächst die grundlegende Tatsache fest. Wenn ein Mann unter dem Gesetz eine Frau heiratete, hatte die Frau nicht die Freiheit, einen anderen Mann zu heiraten, solange ihr Mann am Leben ist. Wenn sie dennoch einen anderen Mann heiratete, wurde sie als Ehebrecherin gebrandmarkt. Sie hatte Ehebruch begangen. Doch wenn der Mann, mit dem sie verheiratet war, starb, hatte sie die Freiheit, einen anderen Mann zu heiraten, ohne dadurch Ehebruch zu begehen. Ich möchte hier kurz abschweifen und euch auf etwas hinweisen, von dem ich persönlich überzeugt bin und in dem mir einige von euch wahrscheinlich sehr heftig widersprechen werden. Ich habe miterlebt, dass diese Schriftstelle als Argument dafür verwendet wird, dass eine Frau, deren Mann Ehebruch begeht, nicht die Freiheit hätte, noch einmal zu heiraten, wenn er sich von ihr scheiden lässt. Ich möchte euch nur sagen, dass dieser Ansatz inkonsequent ist, denn wenn man das Gesetz in dieser Situation anwendet, muss man es durchgehend anwenden. Wenn man das tut, ist jede Frau, deren Mann Ehebruch begangen hat, frei. Denn unter dem Gesetz war der Tod die obligatorische Strafe für Ehebruch, es gab keine Alternative. Die Juden erinnerten Jesus daran und sagten, was sagst du über diese Frau, die wir beim Ehebruch erwischt haben? Und dann fügten sie hinzu, Mose hat gesagt, wir sollen sie töten. Sie taten das nicht, weil sie das Gesetz des Mose nicht befolgten. Ihr lieben Frauen, und ich weiß, dass es hunderte von Frauen gibt, die mit diesem Problem zu kämpfen haben. Wenn dir dein Mann untreu war und dich wegen einer anderen Frau verlassen und Ehebruch begangen hat, dann ist er vom Gesetz her tot und das Gesetz, das dich an ihn gebunden hat, greift nicht mehr, versteht ihr? Man kann nicht das Gesetz in einem Punkt anwenden und dann sagen, in einem anderen habe es keine Gültigkeit. Wenn du das Gesetz anwendest, musst du es konsequent und durchgehend anwenden. Jakobus sagte, man könne nicht ein Gebot halten und ein anderes ignorieren. Wenn du ein Gebot brichst, hast du das ganze Gesetz gebrochen. Das Gesetz steht oder fällt in seiner Gesamtheit. Man kann sich nicht ein kleines Stück herausgreifen und sagen, diesen Teil halten wir, aber den anderen nicht. Das tun die meisten Menschen. Sie sagen, diesen Teil befolgen wir, jenen jedoch nicht. So haben die orthodoxen Juden beispielsweise 613 Gebote, doch unter vier Augen geben sie dann zu, dass sie ungefähr 32 davon halten. Konservative Juden entscheiden selbst, was sie halten und was nicht, was in gewisser Hinsicht ein vernünftiger Ansatz ist. Reformierte Juden tun einfach, was sie wollen. Und unter uns Christen gibt es ähnliche Gruppierungen. Ich kann nicht näher darauf eingehen, aber ich möchte keinen Mann und keine Frau in Schuld sitzen lassen, wenn er oder sie nicht unter Schuld sein muss. Ich gehe noch einen Schritt weiter und sage Folgendes, wenn ein Mann zu mir kommt und mir erzählt, seine Frau habe Ehebruch begangen und zeige keinerlei Anzeichen von Buße, dann sage ich in manchen Fällen, lass dich scheiden, nimm dir den besten Anwalt, den du bekommen kannst. Vielleicht seid ihr da nicht einer Meinung mit mir, aber manchmal, nicht immer, manchmal gibt es solche Fälle. Wenn es irgendeine Aussicht auf Buße und Versöhnung gibt, dann ist das etwas ganz anderes. Aber ich vertraue niemandem, der sagt, er habe Buße getan, nur weil es ihm nützt. An dem, was ich sage, könnt ihr erkennen, dass ich diesbezüglich schon in einigen Fällen hinzugezogen wurde. Zurück zu unserem Thema. Paulus sagt, das Gesetz war für euch wie eine Ehe. Das Gesetz war ein Ehebund, der ein Leben lang gilt. Womit waren sie verheiratet? Und das ist der komplizierte Teil. Sie waren mit ihrem fleischlichen Wesen verheiratet, versteht ihr? Denn die Essenz des Gesetzes, das grundlegende Problem des Gesetzes, besteht doch darin, dass du es aus eigener Kraft halten musst. Du verlässt dich dabei auf dein fleischliches Wesen. Deshalb funktioniert es auch nie, wie wir im Weiteren noch sehen werden. Es geht darum, dass man unter das Gesetz kommt, und die einzige Nation, die jemals unter das Gesetz kam, war Israel. Das ist ein Beispiel für uns alle. Wenn man unter das Gesetz kommt, ist das wie eine Hochzeit, in der man mit seinem eigenen fleischlichen Wesen verheiratet wird. Solange dein fleischliches Wesen am Leben ist, kannst du niemand anderen heiraten. Versteht ihr? Denn sonst wärst du ja ein Ehebrecher oder eine Ehebrecherin. Doch Paulus sagt hier, die frohe Botschaft bestehe darin, dass dein erster Ehemann gestorben ist. Wann starb dein erster Ehemann? Als Jesus am Kreuz starb. Dort wurde unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt. Wenn du das begreifst, sagst du, preis dem Herrn, ich bin frei. Ich muss nicht länger mit diesem schrecklichen Ehemann weiterleben, der mir ein miserables Leben bescherte und keinen Segen, keinen Frieden und keine Gerechtigkeit schenkte. Ich bin nicht länger an ihn gebunden, ich kann einen anderen Mann heiraten. Was ist die Alternative, mit wem verheiratet zu sein? Mit demjenigen, der von den Toten auferstand, mit dem auferstandenen, verherrlichten Christus. Er kann dein Ehemann werden, ob du nun ein Mann oder eine Frau bist. Wir sprechen hier ja von einer geistlichen Beziehung. Damit ihr seht, wie real das ist, schlagen wir kurz 1. Korinther 6, 16, 17 auf. Merkt euch Römer 7 ein. Hier lehrt Paulus über Unzucht und sexuelle Unmoral und sagt in Vers 16, oder wisst ihr nicht, dass wer der Hure oder einer Prostituierten anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Das ist der Hintergrund. Und dann nennt er auf genau dieser Grundlage eine völlig andere Alternative. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Hier geht es anfangs um die sexuelle Vereinigung zwischen einem Mann und einer Prostituierten. Auf der Grundlage dieses Bildes sagt Paulus, es gibt noch eine andere Form von Vereinigung, die ihr mit dem Herrn haben könnt. Keine sexuelle, sondern eine geistliche. Eine Ehe mit dem Herrn. Wer aber dem Herrn anhängt, ist nicht eine Seele, nicht ein Leib, sondern ein Geist mit ihm. Ich möchte euch fragen, durch welchen Akt, durch welche Handlung werden wir eins mit dem Herrn bzw. ein Geist mit dem Herrn? Durch Anbetung. Deshalb ist Anbetung die höchste Aktivität des Menschen überhaupt. Und in der Anbetung wird etwas gezeugt, wenn ich das so sagen darf. Wenn wir in der Anbetung eins mit dem Herrn werden, werden die Dinge gezeugt und geboren und hervorgebracht, die Gott hervorbringen möchte. Anbetung ist kein Randthema des christlichen Lebens. Anbetung ist kein kleines Extra neben all den Diensten, sondern es ist der Höhepunkt und die Bekräftigung, ja, wenn ich das sagen darf, ohne dass jemand daran Anstoß nimmt, der Vollzug unserer Ehe mit dem Herrn. Wir werden mit ihm vereint, und wir werden ein Geist mit ihm. Und wie jede eheliche Vereinigung dient auch diese Vereinigung dem Zweck, etwas zu zeugen und hervorzubringen. Darin wird etwas hervorgebracht und geboren, und zwar die geistliche Frucht unseres Lebens. Könnt ihr das nachvollziehen? Deshalb müsst ihr wissen, mit welchem Ehemann ihr vereint seid. Schlagen wir kurz Galater 5 auf. Ich möchte noch sagen, dass ich Anbetungsleiter wirklich schätze. Ich denke, dass auch die Anbetungsleiter hier einen sehr, sehr guten Dienst getan haben. Nebenbei bemerkt, habe ich eins festgestellt, unter den Anbetungsleitern gibt es sehr hohe Ausfälle. Man kann sagen, dass sie wohl das Hauptziel Satans sind. Ihr müsst für sie beten. Galater 5, 19, folgende. Wir sehen uns nun die zwei verschiedenen Arten von Früchten an, die aus den zwei verschiedenen Arten von Eheverbindung herauskommen. Vers 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Sie sind nur allzu offenbar. Man sieht sie. Du kannst von dir selbst sagen, du wärst geistlich, doch wenn du fleischlich bist, sieht man das. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Wir sagten eben, das sei die Frucht, gleichsam die Nachkommen einer Ehe. Ich frage dich, möchtest du solche Kinder haben? Doch das ist es, was das Fleisch hervorbringt. In dieser langen Liste findet man nichts, aber auch gar nichts Gutes. Das Fleisch kann nichts hervorbringen, was vor Gott akzeptabel wäre. Es ist verdorben. Es ist faul. Faul, das ist das Schlüsselwort, um unser fleischliches Wesen zu beschreiben. Jesus sagte, ein fauler Baum könne keine gute Frucht hervorbringen. Das ist unmöglich. Paulus sagt in Römer 8, wer im Fleisch ist, könne Gott nicht gefallen. Es ist unmöglich, weil nichts in dieser Liste Gott gefällt. Wie sieht die Alternative aus? Du bist mit Christus verheiratet und eins mit ihm in dieser heiligen geistlichen Ehe. Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Versucht mal in dieser Liste etwas Schlechtes zu finden. Es gibt hier keine Grauzone, es ist entweder schwarz oder weiß. Die Werke des Fleisches sind durch und durch schlecht, die Frucht des Geistes ist durch und durch gut. Dann fügt Paulus noch einen Gedanken über die Frucht des Geistes hinzu und sagt, gegen diese ist kein Gesetz. Menschen, die diese Frucht hervorbringen, brauchen nicht vom Gesetz beherrscht zu werden. Sie stehen nicht unter dem Gesetz. Sie sind ihrer Ehe mit dem Fleisch unter dem Gesetz entkommen. Jetzt haben sie die Freiheit, sich vom Heiligen Geist mit dem auferstandenen Christus verheiraten zu lassen und jene Art von Frucht hervorzubringen, die dieser Vereinigung angemessen ist. Seht ihr? Der Schlüssel zum christlichen Leben ist nicht Leistung, sondern die Vereinigung bzw. Einheit mit Jesus. Die meisten von uns sind viel zu sehr damit beschäftigt, sich anzustrengen. Zeigt mir mal einen Weinstock, der dadurch Trauben hervorbringt, dass er versucht, sich anzustrengen. Es wäre interessant, wie sowas aussieht. Alle wichtigen Personen des Neuen Testaments sprechen von einer lebendigen, persönlichen Beziehung mit Gott, die ohne Leistung und Anstrengung das hervorbringt, was Gott möchte. Ein Beispiel finden wir in Johannes 15, das Gleichnis vom Weinstock. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Ich bin so froh, dass das hier steht, denn es gab Menschen, die versuchten, mich wie ein Weingärtner zu beschneiden. Doch der Einzige, der geschickt genug ist, Menschen zu beschneiden, ist der Vater selbst. Lasst keine Menschen mit Scheren und Messern an euch heran. Weiter in Vers 2. Jeder Zweig an mir, der nicht Frucht bringt, den nimmt er weg. Das wirft eine interessante theologische Frage auf. Wie kannst du ein Zweig an Jesus sein, ohne gläubig zu sein? Doch wenn du keine Frucht bringst, wird er dich wegnehmen. Nun, ich überlasse es euch, diese Frage zu beantworten. Und jeder Zweig, der Frucht bringt, den reinigt er, dass er mehr Frucht bringe. Einige von euch werden gerade beschnitten und gereinigt. Vielleicht kämpft ihr dagegen an und ihr wundert euch und ihr fragt euch, was denn eigentlich schief läuft. Nichts läuft schief. Das gehört zum Prozess dazu. Du wirst nicht beschnitten, weil du vom Glauben abgefallen bist oder weil du böse bist oder weil du nicht hingegeben bist. Du wirst beschnitten, weil du schon Frucht bringst. Und du wirst beschnitten, damit du in Zukunft noch mehr Frucht bringst. Wir müssen unbedingt zwischen der Züchtigung und der Beschneidung Gottes unterscheiden. Zitat: Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie der Zweig nicht von sich selbst Frucht bringen kann, er bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Was ist der Schlüssel? In Jesus bleiben. Das ist keine Anstrengung, sondern Einheit. Und aus dieser Einheit heraus bringt der Heilige Geist jene herrlichen, saftigen Trauben hervor, die die Frucht des Geistes sind. Jesus fährt fort. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Zweige. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Er sagt damit, wenn du außerhalb der Beziehung zu mir stehst, kannst du nichts Gutes hervorbringen. Nun, das ist wirklich ein schönes Gleichnis. Es ist ganz einfach zu sagen, wer hier die drei Personen der Dreieinigkeit sind. Jesus, der Sohn, ist der Weinstock, der Vater ist der Weingärtner und der Saft, der durch den Weinstock in die Zweige strömt und Frucht bringt, ist der Heilige Geist. Darum geht es im Leben eines Christen. Es besteht nicht aus Regeln und Vorschriften. Ich sage nicht, dass Regeln nicht auch ihren Platz haben, aber Regeln machen uns nicht gerecht. Wenn wir aus Glauben gerecht gemacht worden sind, werden wir auch die entsprechenden Regeln einhalten, aber wir werden niemals gerecht, indem wir Regeln und Vorschriften einhalten. Ich denke, das sollten die Christen in den USA verstehen. Es gibt dort so viele Christen, die sich große Sorgen um die Politik des Landes machen. Ich glaube durchaus, dass sich Christen für Politik interessieren sollten, doch wenn ihr meint, Ihr werdet diese Nation verändern, indem ihr neue Gesetze auf den Weg bringt, betrügt ihr euch selbst. Kein Gesetz kann das Herz der Menschen verändern. Ich denke, für viele wäre es wichtiger, dafür Sorge zu tragen, dass sie selbst Frucht bringen, nicht wahr? Gleichgültig, wer zum Präsidenten gewählt wird, das wird diese Nation nicht sehr viel verändern. Was diese Nation verändern wird, ist die Kraft des Heiligen Geistes. Ich sage oft, Amerika, Großbritannien, viele andere Nationen haben das Problem, dass es weit mehr schlechte Menschen als gute Menschen gibt und dass die Schlechten immer mehr werden. Ich möchte euch kurz eine Frage stellen. In welchem Land würdet ihr lieber leben? In einem Land mit guten Gesetzen und schlechten Menschen oder in einem Land mit schlechten Gesetzen und guten Menschen? Wenn du dich für die guten Gesetze und die schlechten Menschen entscheidest, bist du ein Narr. Denn die Geschichte zeigt sehr deutlich, dass in einer Nation mit guten Gesetzen die schlechten Menschen diese guten Gesetze zu einem schlechten Zweck gebrauchen. Und genau das geschieht heute in der westlichen Welt. Die Lösung besteht nicht darin, die Gesetze zu ändern, sondern die Menschen. Wie wird das geschehen? Nur durch eine Erweckung. Einige der Anstrengungen auf dem politischen Sektor würde man besser in eine Erweckung investieren. Naiv wie ich bin, sage ich, die einzige Lösung für die USA, für Großbritannien, für viele andere Nationen ist etwas, das sehr rasch und gründlich aus schlechten Menschen gute Menschen macht. Wer oder was wird dies schaffen? Der Heilige Geist, nichts und niemand anderer. Wie viele von uns wissen aus Erfahrung, dass man über Nacht von einem schlechten zu einem guten Menschen werden kann? Preis dem Herrn, für alle, die Hand heben. Ich auch. Ich hebe beide Hände. Eines Abends war ich noch ein Sünder und am darauffolgenden Morgen war ich ein Diener des Herrn. Ich begegnete Jesus. Nun, was hier über Gesetze gelehrt wird, hat viele praktische Auswirkungen. In vielerlei Hinsicht wenden sich Menschen aus Faulheit dem Gesetz zu. Versteht ihr, was ich meine? Sie möchten, dass das Gesetz etwas tut, was sie nur selbst tun können. Gehen wir zurück zu Römer 7. Ich möchte noch etwas sagen, aber ich denke, ich brauche das nicht durch Bibelstellen zu belegen. Was ich euch lehre, so gut ich kann, sind die Rahmenbedingungen Gottes für Gerechtigkeit. Und die Grundlage ist einzig und allein der Glaube an Jesus, an seinen Sühnetod und an seine Auferstehung und an die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich glaube, dass diese Grundlage perfekt ist und alles abdeckt. Nicht nur persönliche Gerechtigkeit und Heiligung, sondern auch Gesundheit. Ich persönlich glaube, dass die Sühne Jesu auch Heilung erwirkt hat. Das ist meine persönliche Überzeugung. Ich war ein Jahr ununterbrochen im Krankenhaus und kam erst heraus, als ich das glaubte. Deshalb habe ich Gründe anzunehmen, dass ich mich hier nicht irre. Abgesehen davon, dass es die Bibel sagt. Nun, wir müssen sehr sorgfältig darauf achten, dass wir jetzt nicht einen falschen Eindruck gewinnen. Mit anderen Worten, nur weil ich das gelehrt habe, was ich eben gelehrt habe, und nur weil du es glaubst, sollst du jetzt nicht hinausgehen und jedermann erzählen, dass du nie wieder sündigen wirst. Du kannst dir sicher sein, dass du strauchelst, noch bevor der Tag zu Ende ist. Ich denke, ich kann diesen Teil jetzt nicht mehr abschließen und werde in der nächsten Lehreinheit damit weitermachen. Auf jeden Fall besteht ein enormer Unterschied zwischen deinem rein rechtlichen Stand und deiner praktischen Erfahrung. Von deinem rechtlichen Stand her bist du absolut gerecht. Doch was deine praktische Erfahrung betrifft, hast du vielleicht noch einen langen Weg vor dir. Könnte mich bitte jemand am Anfang der nächsten Lehreinheit daran erinnern, dass wir mit diesem ungemein wichtigen Unterschied zwischen dem rechtlichen Stand und der praktischen Erfahrung weitermachen? Ich lehre euch, was eure Rechte in Christus sind. Doch inwieweit ihr sie euch bereits angeeignet habt oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt.